Deutschlandfunk Kultur heute.
Im Studio ist Katja Lückert. Von Schlössern ist in dieser Sendung die Rede und von der Kunst im Luftschloss, das sich Neuer Berliner Flughafen nennt, aber der wird ja nun endlich im Herbst eröffnet. Doch zunächst ein Blick in die Schweiz, wo es in dem kleinen Örtchen Rümlingen schon seit 30 Jahren ein Festival für neue Musik gibt. Jörn Florian Fuchs, muss ich mich gänzlich als Banausin fühlen, wenn ich noch nichts von Rümlingen gehört habe?
Ja, also wenn man nicht ein Insider für neue Musik ist oder da besonders interessiert ist, dann ist das erlaubt, dass man den Namen vielleicht mal gehört hat, aber noch nicht vor Ort war. Es ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Basel, wobei das Festival zwar nach Rümlingen benannt ist, aber in Rümlingen und um Rümlingen herum immer gerne stattfindet. Man hat nämlich keinen eigenen Konzertsaal, sondern es gibt eben verschiedene Spielorte in der näheren Umgebung dort jedes Jahr.
Kann man das vergleichen mit etwa Donaueschingen oder ähnlichen Festivals?
In gewisser Weise ist es das Schweizer Donaueschingen oder auch das Schweizer Witten eher, weil es doch nicht große Orchesterkonzerte gibt in der Regel, sondern Installationen, Projekte, die sich so auf der Schnittlinie zwischen Konzert, Performance etwa bewegen, also sehr, sehr experimentelle Formen. Aber es geht also nicht darum, jetzt sehr, sehr künstlich irgendetwas zu kreieren, was also eigentlich nur für Fachleute ist, sondern der Anspruch ist auch wirklich, ein breiteres Publikum durchaus zu erreichen, ohne dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise ein populäres oder populistisches Programm gar wird, sondern die Sinnlichkeit, das sinnliche Erleben auch draußen in der Natur, im Wald etwa, steht da ganz im Zentrum.
Das heißt, es gab jetzt gar nicht so Konzerte in Räumen, so im klassischen Sinne?
Nein, und das ist auch wirklich paradigmatisch für Rümlingen, wobei es in diesem Jahr ganz besonders ist und eigentlich ja auch zu Corona passt. Es gab einen Klangweg, beziehungsweise den gibt es, während wir gerade sprechen, während der Sendung immer noch heute. Ein Klangweg, der ungefähr 4 Stunden dauert. Man hat 10 verschiedene Stationen, einen regelrechten Parcours. Da sind ganz verrückte Performer, Performerinnen, die also ja nur so Laute von sich geben. Oder aber es gibt, und da hören wir mal ganz kurz hinein, im Wald eine wunderbar filigrane Klanginstallation, die Park Opera von Wojtek Blechar. Da hört man also ein paar Klänge, ein bisschen Musik, die eindeutig vorproduziert ist und hier eben per Lautsprecher gesendet wird in den Wald hinein. Aber es gibt eben auch die Geräusche der Natur des Waldes, die sich da auf eine ganz wunderbare Weise wirklich vermischen. Auf der anderen Seite gibt es dann ja fast schon krasse Projekte, wie zum Beispiel Embodiment of a Cyborg, heißt das, von Under Kreyetsu, die auch selber performt. Die Dame liegt auf einer, ja eigentlich einer Bahre, einem Bett und ist verkabelt mit verschiedenen Sensoren und man muss sie an bestimmten Stellen sogar berühren, weil in dem Moment dann verschiedene Klänge entstehen und auch wieder vergehen, sie ab und zu die Hände dann bewegt. Das ist also der Versuch, gleichsam wirklich so ein Cyborg-Musiktheater auf ganz kleinem Raum zu kreieren, was durchaus auch ein Abgrund hat, wenn man da also ganz doch eher vorsichtig sie da an der einen oder anderen Stelle drückt und dann kommen also doch sehr, sehr heftige Klänge.
Wie sind denn so die Dimensionen des Festivals? Also wie viele Künstler, wie groß ist das? Ist das international?
International ist es schon. Das ist auch durchaus eine Plattform. Es gibt viele Gäste aus dem Ausland. In diesem Jahr war das jetzt etwas weniger. Aber wenn man in die Geschichte schaut, es gibt noch eine sehr schöne Jubiläumsausstellung von Lydia Jeschke gestaltet. Da sieht man also, welche Namen da waren. Dass es keineswegs eben nur um Musiktheater, um Installationen in der Natur geht. Zum Beispiel ist da ein Film, ein Projekt zu sehen von Achim Freier. Sehr renommierte Leute, die auf die unterschiedlichste Art und Weise an den unterschiedlichsten Orten auch viel mit Multimedia gearbeitet haben. Also es ist einerseits wirklich ein totales Sprungbrett für Newcomer, die man kaum oder gar nicht kennt. Andererseits gibt es immer wieder die großen Namen, die eben den Reiz dieses besonderen Festivals lieben und dann regelmäßig zurückkommen.
30 Jahre Jubiläum, welchen Stellenwert hat es in der neuen Musikszene, dieses Festival in Rümlingen?
Also in jedem Fall ist der ganz zentrale Unterschied natürlich zu anderen Festivals, dass man hier eher eine Landpartie unternimmt und sich eben Dingen aussetzt, von denen man vorher überhaupt nicht weiß, wie sie ablaufen, während die anderen Festivals in der Regel das eben auch anbieten, aber natürlich traditionell doch in Konzertsälen oder in Turnhallen zumindest spielen. Und der Stellenwert, was die Werke betrifft und die Künstlerinnen und Künstler, ist, denke ich, schon nicht zu unterschätzen. Neben Zürich vielleicht und auch dem einen oder anderen kleineren Festival in der französischen Schweiz ist das schon auf der neue Musiklandkarte wirklich ein ganz relevanter Ort, Rümlingen.
Jörn Florian Fuchs war für uns im Schweizer Rümlingen beim Festival für neue Musik. Das Schloss Moritzburg liegt nördlich von Dresden auf einer künstlichen Insel. Viele Menschen ist es bekannt aus dem berühmten Märchenfilm Drei Nüsse für Aschenbrödel, der immer noch alle Jahre wieder zu Weihnachten mehrfach ausgestrahlt wird. Jetzt ist das Schloss Schauplatz einer Ausstellung, die sich um Friedrich August von Sachsen, genannt August der Starke, dreht, dessen 350. Geburtstag gefeiert wird. Die Ausstellung trägt den Titel Geschichte. Macht. Ihr. Anja Reinhardt, da spürt man ja eigentlich fast ein bisschen, dass gewissermaßen eine geschichtskritische zweite Ebene mit eingezogen wird, oder?
Ja, ich glaube, letztendlich geht es tatsächlich um die Frage, wer war eigentlich dieser August der Starke, wie er dann später genannt wurde, weil man dann doch eben in 350 Jahren, na gut, so viele waren es ja nicht, aber sagen wir mal ab dem Tod 1733 merkt, da sind so viele Schichten auf diesem August den Starken, dass man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wer er eigentlich war. Und es beginnt so ein bisschen, ich will nicht sagen mit der Dekonstruktion der Mythen, aber die werden eben nochmal aufgezeigt. Also zum Beispiel, dass er löwenstark war. Da steht dann zu Beginn eine ausgestopfte Löwin. Das hat durchaus auch eine humoristische Variante, dass er Wein trinken konnte, dass er ein Hufeisen zerbrechen konnte. Und natürlich, das ist so der Mythos, mit denen, den alle so im Kopf haben, dass er zig Frauen hatte, dass er ja die alle verführt hat, eine unglaubliche Anzahl an Mätressen und Kindern. Und wie diese Mythen entstanden sind, das hat viel damit zu tun, dass direkt nach seinem Tod eben auch schon erste Biografien entstanden sind und sich dann im Laufe der Zeit bis heute eigentlich die Sichtweise auf August den Starken immer wieder gewandelt hat. Also im 19. Jahrhundert war er ganz klar der Buhmann, vor allen Dingen die Historiker haben ihn sehr, sehr kritisch bewertet. Dann gab es erstaunlicherweise durch Cornelius Gurlitt, den Großvater des Gurlitt, den wir kennen, ja, durch die Bilder, genau, eine Rehabilitierung in der DDR. Und das ist auch interessant, am Anfang eigentlich überhaupt nicht populär. Also man wollte August wirklich vergessen. Dann hat man aber gemerkt in der DDR, man braucht Identifikationsfiguren. Man braucht Leute, also man braucht Wurzeln sozusagen für die Identität. Und so geht das im Grunde genommen bis heute. Heute ist er eben ein wichtiger Faktor für den Tourismus.
Schloss Moritzburg wurde ja gerade unter August zu einem Jagd- und Lustschloss. Hat man da etwas in der Ausstellung zu sehen? Also an wen richtet die sich?
Ja, man sieht eben sehr, sehr viele Geweihe von Rothirschen. Ich glaube tatsächlich, das ist die größte Sammlung, die es weltweit gibt. Das ist schon, wenn man das mag, relativ beeindruckend. Ansonsten sind es vielleicht gar nicht so sehr die Exponate, wobei da gibt es schon ganz nette Sachen. Es gibt angeblich das Hufeisen, das er zerbrochen hat. Es gibt Speisekarten, wo dann unglaubliche Speiseabfolgen draufstehen, unter anderem mit 42 Pfund Austern. Ich weiß gar nicht, das muss ja eine Riesengesellschaft gewesen sein. Aber was diese Ausstellung wirklich interessant macht, ist, dass man damit sehr viel Humor dran geht. Also es gibt zum Beispiel eine Aufstellung seiner Mätressen und je nachdem, wie lange diese Frau eine Mätresse war von August dem Starken, desto höher wird dann eben der Sockel, auf dem sie steht.
Den Klingt größten ja fast ein bisschen, als ob das auch für Kinder gut wäre, oder?
Ja, es ist tatsächlich relativ kindgerecht. Vielleicht nicht unbedingt diese eine Variante, die ziemlich frech ist und möglicherweise auch auf Anstoß oder anstößig wirken kann. Man kann einer Frau unter den Rock gucken, um dann wirklich zu erfahren, wie viele Kinder August der Starke hatte, dem 365 nachgesagt werden. Tatsächlich anerkannt hat er 9.
Wie kam er eigentlich zu diesem Beinamen, der Starke? Und warum?
Ja, das hat natürlich damit zu tun, dass er doch relativ gut verstanden hat, mit Macht zu spielen, Macht symbolhaft zu begreifen und die nach außen zu transportieren. Es gibt da viele Aspekte, also sicherlich die Körperfülle, also August der Starke war einfach irgendwann auch sehr dick. Er war aber auch sehr mächtig, er hatte viele Frauen, er war potent und das wollte er natürlich auch nach außen transportieren. August der Starke hieß er aber eigentlich erst rund 50 Jahre nach seinem Tod, also am Ende des 18. Jahrhunderts. So wurde er nicht zu Lebzeiten genannt.
Es gibt ja viele unterschiedliche Deutungen. Sie haben ja jetzt schon einige genannt. Was glauben Sie, wie man zukünftig auf August blicken wird?
Also was doch relativ klar wird, vielleicht jetzt nicht nur in der Ausstellung, aber eben auch im heutigen Blick auf August den Starken, ist, dass er doch ein großer Förderer auch der Künste war. Also das Dresden, das wir heute kennen, das würde auch, die Frauenkirche ist natürlich wieder aufgebaut worden, aber dieses Barock-Dresden, das würde es so ohne August den Starken eben nicht geben. Und was die Förderung der Künste angeht, davon profitiert Dresden eben noch immer. Also jetzt abgesehen von der Architektur, also Frauenkirche, Zwinger, japanisches Palais, grünes Gewölbe, gibt es das Kupferstichkabinett. Er hat Kunst gesammelt, er hat Skulpturen gesammelt, er hat Goldschmiedearbeit, Kunsthandwerk, Meißen hat er gefördert. Also eine unglaubliche Prachtentfaltung auch letztendlich in seiner Amtszeit gezeitigt, die Dresden so wahrscheinlich nicht mehr erreicht hat. Natürlich könnte es sein, dass diese Frivolität des Barock und die Geldverschwendung letztlich vielleicht auch dazu führt, dass man ihn wieder kritischer sieht, unter moralischen Aspekten eben. Aber man merkt eben doch, er hat einen vielleicht größeren Platz in der Geschichte auch verdient, als er den hat, weil er wird doch immer noch überstrahlt von Friedrich dem Zweiten, von Friedrich dem Großen, dem Preußenkönig.
Haben Sie das Gefühl, dass diese bisschen geschichtskritischen Ausstellungen auch so ein bisschen im Trend liegen, dass man immer noch mal auch den zweiten Blick, so dass wir, was denkt ihr über denjenigen, dass das auch im Trend ist?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Ausstellung so kritisch mit August dem Starken umgeht, sondern eher eigentlich mit unserer Perspektive.
Ja, mit den Klischees,
auf, genau. Ne? Mit unseren Klischees. Und sicherlich blicken wir heute vielleicht anders auf Geschichte als vor 50 Jahren und setzen uns auch anders damit auseinander.
Das ist ja der Wunsch, das nicht so eins und eins zu eins zu machen. Ne?
Genau. Aber wie gesagt, eigentlich die Stärke dieser Ausstellung ist eher die humoristische Perspektive. Also, dass man versucht, so eine Figur auch tatsächlich auch ein bisschen menschlicher zu machen.
Ja, vielen Dank. Anja Reinhardt hat August den Starken auf Schloss Moritzburg besucht. Von Schloss zu Schloss im Wald bei Schloss Ettersburg in der Nähe von Weimar hat der Architekt Walter Grunwald vor 20 Jahren, genauer gesagt 1999, als Weimar Kulturhauptstadt Europas war, ein kultur- und erinnerungspolitisches Projekt initiiert, nämlich eine Schneise durch den Wald mit Stegen und Brücken, die vom Musenschloss der Weimarer Fürsten und ihrer Künstlerfreunde zum ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald führte. 1300 Meter durch den Wald, eine knappe halbe Stunde über Berg und Tal, verband die Extreme von Weimar, Schönheit und Schuld. Jetzt droht diese Zeitschneise zu zerfallen, wie Henry Bernhard sich erklären ließ.
Das ist das Problem, wenn das Holz wegfault, das sind die Eisen hier. Ne? Und wenn da jetzt immer einer stolpert. Ne? Und hier unten war die erste Brücke gewesen. Und man sieht drüben auch so die dritte, die wir noch gemacht haben.
Jan Klüsendorf ist als Forstamtsleiter auch für den Buchenwald auf dem Ettersberg zuständig. Er rüttelt an verfaulten Stufen auf einem steilen Wanderweg, zeigt, wo mal eine Brücke über einen Bachlauf führte.
Wir haben die Brücken dann einfach abgerissen, weil ich konnte es nicht mehr vertreten. Ne?
Der Weg ist noch begehbar, aber es ist mühselig. Die Zeitschneise, die 1999 eingeweiht wurde, ist arg ramponiert. An ihrem Anfang jedoch könnte der Ausblick kaum schöner sein. Vor uns der Park, der sanft in den Wald übergeht, der leicht gewellte Abhang. Am anderen Ende der breiten Schneise leuchtet gelb das Schloss Ettersburg, symmetrisch in die Landschaft eingepasst, wie in einen Bilderrahmen. Hier am Sommersitz der Weimarer Herzöge spielte Goethe den Orest in seiner Iphigenie, schrieb Schiller seine Maria Stuart. Durch den Wald führen historische Jagdschneisen. Eine der Schneisen, die sogenannte Grünhausallee, endet nach 1300 Metern an einem Wachturm am ehemaligen KZ Buchenwald. Die Schneise durch den Wald schlägt sich so gewissermaßen auch durch die Zeit. Die kurze Distanz zwischen den Extremen war 1999 zufällig auch dem Berliner Architekten Walter Grunwald aufgefallen, der damals die Sanierung von Schloss Ettersburg vorbereitete.
Es ist nicht der Weg vom Guten zum Bösen, von der Kultur zur Barbarei, sondern es findet gleichzeitig statt. So wie wir gleichzeitig Goethe im Kopf haben und die SS als Wissen, plötzlich kollabierten die beiden Sachen, die fielen für mich in eins. Goethe hat hier sein Orest in Ettersburg gespielt und wurde während dieser Proben von den SS-Schüssen gestört. Das Bild in meinem Kopf, diese unaufhebbare Gleichzeitigkeit von dem, was hier versucht worden ist an Kultur und was dort drüben stattgefunden hat.
Grunwald initiierte das Projekt Zeitschneise in Weimars Kulturstadtjahr 1999, als für vieles Geld da war, auch beim Forstamt von Jan Klüsendorf.
Na gut, wir Förster sind erstmal ein bisschen konservativ und sagen, naja, was will denn der hier bei uns im Wald? Wir haben es aber dann mehr oder weniger arrangiert.
Holzbrücken, befestigte Wege, freie Sicht durch die Schneise. Mit relativ geringem Aufwand wurde die Grünhausallee als Zeitschneise wieder freigelegt und gut begehbar gemacht. Beteiligt hat sich damals auch die Buchenwald-Stiftung, auf deren Gelände ein Teil des Weges verläuft. Ihr Sprecher Ricola Gunnar-Lüttgenau erkennt hier verdichtete Geschichte.
Die Diskrepanz ist so frappierend. Man ist in dem heiteren, luftigen, grünen Ort Schloss Ettersburg und geht dann sozusagen in den dunklen Wald. Und sehr abrupt steht man dann auch vor dem Lagerzaun. Und diese Diskrepanz, die ist hier noch einmal verdichtet, die man ohnehin in Buchenwald und Weimar verspürt.
Zur Bedeutung der Zeitschneise zwischen dem Schloss Ettersburg und der KZ-Gedenkstätte bekennen sich alle lokalen Akteure. Stadt, Land, Gedenkstätte, Klassikstiftung, Forst. Problematisch ist nur, dass die Schneise 20 Jahre nach ihrer Freilegung nicht mehr so leicht zu begehen ist, schon gar nicht für ältere Besucher. Darauf reagiert Walter Grunwald, der Initiator, recht ungehalten. In Briefen an die Thüringer Staatskanzlei 2017 und noch einmal Ende Juli wirft er dem Land vor, dass die Zeitschneise vandalisiert, verrottet und bei Regen kaum noch begehbar sei. Grunwald fordert eine umgehende Sanierung unter seiner Aufsicht. Aber so recht fühlt sich keiner zuständig. Das Forstamt würde handeln, allerdings müsste sich ein Betreiber und Finanzier finden. Ulrike Lorenz, die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, hält den Erhalt der Zeitschneise für unabdingbar.
Auch wir werden ja als Klassikstiftung uns abarbeiten an dem Thema, wie hängt das zusammen? Da wird es nämlich wirklich ungemütlich, aber eben auch sehr interessant, weil das sehr viel über den Menschen in seinem So-Sein sagt. Und es ist ganz klar, sowas muss erhalten werden und immer wieder auch gepflegt werden.
Lorenz findet, der Erhalt sollte eine Sache der Weimarer Zivilgesellschaft sein. Sie will verschiedene Förderkreise der Klassikstiftung, der Weimarer Grünanlagen und des Ettersburger Schlosses ansprechen. Die von Walter Grunwald heftig angegriffene Staatskanzlei will sich zum Thema noch nicht äußern.
Henry Bernhard über die verfallene Zeitschneise Schloss Ettersberg bei Weimar. Im Oktober soll der Berliner Flughafen nun endlich eröffnet werden und in dieser Woche durften sich besonders Kunst- und Architekturkritiker das Gebäude und die Kunst am Bau mal ein wenig genauer anschauen. 1% der Nettobausumme muss, wenn die öffentliche Hand mitbeteiligt ist, für künstlerische Projekte verwendet werden, Nikolaus Bernau. Trotz dieser Regel, die Frage sei erlaubt, braucht ein Flughafen überhaupt bildende Kunst?
Naja, ob es wirklich notwendig ist, darüber kann man natürlich streiten. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil bildende Kunst kann Funktionen erklären, die ansonsten einfach nur weiterhin Architektur wären, also umbauter Raum. Das kann man zum Beispiel bei dem Werk von Olaf Nikolai sehen. Der hat einen dieser Eingangscounter umhüllt mit so einer Art Lampillon-Konstruktion.
Jetzt hören wir Herrn Bernau. Ja, ich höre Sie nur ein bisschen zerknuspert.
Achso, bin ich ganz schlecht zu hören?
Jetzt höre ich Sie wieder, dann.
Ah, Entschuldigung vielmals.
Beschreiben Sie nochmal das Kunstwerk, über das Sie sprachen.
Also das Kunstwerk, das sind so Lampignons, die rund um einen Eingang, einen Eingangscounter gehängt werden. Das ist auf den ersten Blick mal ziemlich absurd als Konstruktion, aber das wird dann eben später, vor allen Dingen, wenn die Sachen angeleuchtet werden, doch so einen festlichen Aspekt bringen. Oder eben eine ganz tolle Sache ist von Takehito Koganezawa, einem Japaner. Der hat ausgerechnet im Sicherheitsbereich einfach Wände plötzlich mal ganz blau leuchten lassen. Und das ist wirklich sehr, sehr aufregend und spannend, weil erstens, man kann dieses Kunstwerk nicht fotografieren. Das ist selbst nicht in der jetzigen Situation schon, also die Flughafengewaltigen sind da ganz eindeutig. Und es gibt plötzlich den Eindruck, ich gehe durch so eine blaue Zone durch. Und ich gehe in etwa eine ganz andere Welt hindurch, wenn ich aus der Kontrollzone hindurchkomme und dann in diesen üblichen Shoppingbereich. Mhm. Und dazu dient Kunst wirklich sehr, sehr gut, nämlich zu zeigen, Architektur kann eben mehr ausdrücken, als nur Raum zu sein.
Blau, aber Sie sagen blau, aber vieles ist auch nussbraun. Also dieses nussbraune Interieur, das haben ja manche Kritiker auch etwas als retro und irgendwie spießig empfunden. Aber das ist dann tatsächlich Geschmackssache. Wie fanden Sie es?
Das ist schon ziemlich Geschmackssache. Also es wurde ja viel krasser gesagt, dass es einfach piefig sei. Man kann das einerseits piefig nennen, das ist durchaus, finde ich, gerechtfertigt. Man kann aber auch sagen, es ist einfach zurückhaltend. Es ist natürlich eine Architektur der Zeit um 2000. Also der Wettbewerb fand 1998 statt, der ist endlos lange her, was Architekturgeschichte angeht. Und seitdem hat sich der Geschmack sehr gewandelt. Das ist eine Architektur, die ist auch in dem Sinne, wenn man so will, obwohl sie jetzt erst eingeweiht wird, schon gealtert. Das ist natürlich ein bisschen absurd bei der ganzen Angelegenheit. Aber es hat andererseits die wirklich positiven Aspekte, dass diese sehr wertige, wenn man so will, Ausstattung, also mit Nussbaumholz, ungeheuren Mengen Nussbaumholz und Muschelkalkplatten und wirklich sehr, sehr schön gearbeitete Metalldetails und so weiter, dass das einfach auch eine Dauer hat. Und man kann sich so eine Sache länger angucken. Ob das wirklich auch ein Modeaspekt ist, das wage ich noch nicht zu beurteilen, weil das muss jetzt erstmal in Betrieb kommen in dem Sinne. Aber ja, es ist eben auch eine Sache, wo man das Gefühl hat, ha, da kommt was länger heraus.
Wir haben es ja eben schon erwähnt, also wegen der langen Bauzeit vom BR hat man ja viel darüber gesprochen, ob das Design, der Baustil und besonders die Technik ja vieles veraltet ist. Kann man eine solche Frage auch in Bezug auf die Kunst stellen?
Nein, das finde ich überhaupt gar nicht. Also wenn man sich zum Beispiel Matt McCulligans Glasvitrinen anguckt, die man jetzt noch nicht fertig sehen kann, aber als Idee, nämlich dass man direkt im Eingangsbereich zwei Räume hat, die sofort darauf hinweisen, hier gibt es eine Geschichte und es gibt eine Zukunft, dann finde ich, dass es überhaupt gar nichts, was man so will, zeitbedingt hat. Und ganz großartig ist der Magic Carpet von Pay White. Der hängt eben jetzt auch schon seit 8 Jahren oben in der Eingangshalle. Das ist eine riesige aus Metallfäden, wenn man so will, gesponnener Teppich, sehr wellig, der in dieser gigantischen Halle mit ihren ganz schlanken Säulen und diesem riesigen Dach, 750 Meter auf 750 Meter, plötzlich Proportionen reinbringt. Und vor allen Dingen einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass nämlich die Horizontale betont wird. Und das ist vielleicht der interessanteste Aspekt in der ganzen Architektur des Flughafens. Flughäfen haben oft so die Tendenz, nach oben auszustreben und dynamisch zu sein und sehr kraftvoll. Und der Flughafen BER ist doch eher zurückhaltend und versucht, flach zu bleiben. Und das Kunstwerk von Pay White betont das sehr und bringt es damit mit sich, dass man durch die großen Fenster der Halle auch immer auf den tollen Brandenburger Himmel sieht.
Wunderbar, ich danke Ihnen. Der Berliner Flughafen BR soll fertig werden. Kunst inklusive. Nikolaus Bernau findet das Konzept ganz gelungen, könnte man sagen. Der besondere Reiz des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen liege darin, dass man die Werke von Strauss in der Nähe ihrer Entstehung hören könne. So erklärt Wikipedia jedenfalls das Konzept, das die Veranstalter ins beste Marketing Deutsch übersetzt haben. Und das klingt dann so: Top Music at Top Locations. In diesem Jahr fiel das Festival Corona-bedingt aus. Jetzt soll es, nach langen Diskussionen im Gemeinderat von Garmisch, im nächsten Jahr ein völlig rund erneuertes, manche sagen geschrumpftes Festival geben, das dann ohne den künstlerischen Leiter und Dirigenten Alexander Liebreich laufen soll. Liebreich war nämlich zurückgetreten. Er hatte 3 Jahre lang vergeblich auf einen Vertrag gewartet. Es wurde gemunkelt, er sei zu großzügig mit dem Geld umgegangen. Er selbst sieht das natürlich nicht so. Tobias Stosiek kennt die Hintergründe.
Dominik Schädewy klingt so erleichtert wie erschöpft. Hitzig sei es zugegangen im Stadtrat, erzählt der Chef des Richard-Strauss-Instituts. Doch immerhin sei nun klar, dass es weitergehe mit dem Richard-Strauss-Festival in Garmisch. Irgendwie zumindest. In abgespeckter Form. Und unter anderem Namen. Aus einem Festival werden Tage. Ein Neustart in aller Bescheidenheit. Vor 3 Jahren, so lange ist der letzte Festival-Neustart gerade mal her, klang das noch ganz anders. Top Music at Top Locations war die Losung, die damals ausgegeben wurde. Ein Motto wie aus dem Katalog, das von Alexander Liebreich, der das Festival 2018 erstmals kuratierte, allerdings auch eingelöst wurde. Hoch hinaus ging es im Wortsinn, sogar bis auf die Zugspitze. Und beim Personal wurde auch nicht gegeizt. Die Akademie für Alte Musik Berlin, der Pianist Piotr Andaszewski oder die Sopranistin Asmik Grigorian, sie alle waren bei der letztjährigen Ausgabe mit dabei. Da konnte selbst Salzburg neidisch werden. Aber Salzburg ist eben Salzburg. Eine Stadt, die ihre Festspiele, das Summer Society Theater in barocker Kulisse, umarmt. Und das aus guten und das heißt hier vor allem aus ökonomischen Gründen. Wogegen sich gerade die in Garmisch nicht einstellen wollten. Ein Gemeinderat sprach mit Blick auf das Strauß-Festival sogar von einem Millionengrab. Tatsächlich gehen die Defizite der vergangenen Jahre in die Hunderttausende. Das Festival in seiner derzeitigen Form weiterzuführen, sei der Bevölkerung daher schlicht nicht mehr vermittelbar gewesen, betont Schädewy. Ein Festival für die Großkopferten aus München, für das die Garmischer zahlten. So sei der Tenor im Markt. Offenbar ein Kommunikationsproblem. Und nicht nur seitens des Festivalmarketings. Es wäre zu einfach, dem scheidenden künstlerischen Leiter daran die Schuld zu geben. Immerhin hat Alexander Liebreich seine Pläne von Anfang an offen auf den Tisch gelegt. Ja, er wurde sogar deswegen verpflichtet. Sah sich im Lauf der Jahre allerdings mit einer zunehmend reservierten, um nicht zu sagen inexistenten Kommunikationsbereitschaft seitens der Kommune konfrontiert. So hatte der Dirigent zum Beispiel 3 Jahre lang auf einen Vertrag gewartet. Ohne Ergebnis. Außerdem auf die Einrichtung eines Betriebsbüros, das die Verwaltung der Kosten übernehmen sollte. Das kam auch, allerdings just in dem Moment, als Liebreich die Segel strich. Garmischer Sommertheater. Den Schaden trägt nun das Festival selbst. Beschlossen wurde ein Konzept, das Shadivy zufolge dazu taugt, das Festival mit der Gemeinde, Zitat, zu versöhnen. Mit Blick auf die Pläne könnte man auch unken, Versöhnung durch Verzwergung. Von den 330.000 Euro, die jährlich von der Gemeinde kommen, steht im kommenden Jahr nur ein Drittel zur Verfügung. Und das verteilt sich auch noch auf 3 Events. Neben den verkürzten Richard-Strauss-Tagen sollen davon auch noch die Hermann-Levi-Tage sowie ein Rossini-Wochenende finanziert werden. Klar, dass da statt Stars eher der künstlerische Nachwuchs zum Zuge kommen wird. Außerdem gilt die Regel, alle Veranstaltungen bleiben innerhalb der Ortsgrenzen. Ausflüge nach Ettal oder auf die Zugspitze sind also schon mal ausgeschlossen. Mehr Bürgernähe lautet außerdem das erklärte Ziel. Und dabei spielt das erwähnte Rossini-Wochenende eine entscheidende Rolle. Immerhin sei Rossini sehr viel zugänglicher als Strauss, so Shadivy. Warum dann nicht gleich Heimatsound oder eine Tombola? Auf den zweiten Blick steckt aber gerade in dieser etwas seltsamen Neuerung das Potenzial, auch den Richard-Strauss-Tagen wieder ein neues Gesicht zu geben. Immerhin könnte man so von den Kontakten ins italienische Pesaro profitieren, erzählt Shadivy. Das dortige Rossini-Festival genießt einen internationalen Ruf, gilt als Mekka für junge Belcanto-Stimmen. Pesaro also als Modell für ein neues Richard-Strauss-Festival, ein Nachwuchsschaulaufen im Fach deutscher Gesang? Noch ist das weniger als ein Plan, nur eine Idee, aber das wäre was. Auf jeden Fall mehr als Verzwergung.
Tobias Stosiek über die Zukunft des Richard-Strauss-Festivals in Garmisch-Partenkirchen. Und nun die Kulturmeldungen heute von Henning Hubert.
In Frankreich hat die Schändung der Gedenkstätte für das SS-Massaker in Oradour-sur-Glane Empörung ausgelöst. Unbekannte hatten am Eingang des Gedenkzentrums unter anderem das Wort Märtyrer im Schriftzug durchgestrichen und Lügner daneben geschrieben. Präsident Macron verurteilte die Tat und versprach, dass alles getan werde, um die Verantwortlichen zu finden. Nichts könne die Erinnerungen an die 642 Märtyrer von Oradour-sur-Glane vergessen machen, twitterte Macron. Das Mahnmal in der Nähe von Limoges erinnert an das Massaker von Angehörigen der Waffen-SS am 10. Juni 1944, also 4 Tage nach der Invasion der Alliierten in der Normandie. Sie hatten in einer Racheaktion für einen Angriff der Resistance die Frauen und Kinder des Dorfes in der Kirche eingesperrt und diese dann angezündet. Die Männer des Ortes wurden erschossen. Nur 36 Bewohner überlebten das SS-Massaker. Nach einem halben Jahr Pause und überstandener Corona-Infektion hat Opernstar Placido Domingo sein Bühnen-Comeback gefeiert. Der 79-Jährige sang am Abend in Süditalien die Titelrolle in Verdis Simone Boccanegra vor dem Palast von Caserta bei Neapel. Domingo hatten mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er hatte daraufhin seinen Posten als Chef der Oper in Los Angeles aufgegeben und Konzerte abgesagt. Untersuchungen der Oper von Los Angeles und des US-Verbandes der Musikkünstler befanden, die Anschuldigungen der Frauen seien glaubhaft. Nicht nur die Bachfesttage Köthen finden trotz Corona-Umplanungen statt, und zwar ab dem 2. September. Auch das Heinrich-Schütz-Musikfest soll es im Oktober geben. Das Musikfest zu Ehren des Barockkomponisten Heinrich Schütz organisiert der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Halle. Er plant 37 Konzerte in den Schützstädten Bad Köstritz, Gera, Weißenfels, Zeitz und Dresden. Es erstreckt sich damit über gleich 3 Bundesländer, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Motto lautet Dero weit berühmte Musik. Programmdetails sollen Anfang September folgen.
In den Informationen am Abend gleich nach den Nachrichten ein Thema. Es geht um die Diskussion um private Feiern in Zeiten von Corona. Hier im Studio war Katja Lückert. Sie wünscht Ihnen einen guten Abend.